vielleicht, wir haben ja heute das Thema allgemeine Beratungstheorie. Oder gibt es sowas, das ist ja eben auch schon mal gesagt worden, dass man das differenziert sehen muss. Ich glaube, dass die professionelle Identität des Mediators zwar Überschneidungen mit einer professionellen Identität eines Coaches hat, aber dass es auch sehr, sehr große Unterschiede
absolut
gibt, genauso wie es zwischen einem professionellen Coach und einem Psychotherapeuten Überschneidungen gibt, aber auch sehr, sehr große Unterschiede.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Mit mir sind heute wieder im virtuellen Podcast-Studio meine Kollegen Rolf Balling und Günther Mohr. Hallo Rolf, hallo Günther.
Hallo. Ja, hallo Sascha, hallo Günther, da sind wir doch wieder.
Ja, genau. Und heute mit dem Thema, Günther, das hast du eingesteuert, das scheint ja ein Herzensthema zu sein, die Frage, was kann die Transaktionsanalyse in eine allgemeine Beratungstheorie einbringen? Habe ich das so richtig verstanden? Ist das deine Frage, die wir heute hier beantworten wollen in unserer ganzen Ratlosigkeit?
Ja, ich glaube, man muss ein bisschen weiterdenken. So klassisch, Transaktionsanalyse ist eine Schule oder eine Methode. Aber die ganze Entwicklung sowohl im Beratungsmarkt als auch im Therapiemarkt, da gilt das im Übrigen genauso, sieht so aus, dass da diese Schulenspezifizität der Vergangenheit angehört. Also man ist auf dem Weg noch nicht angelangt, wirklich eine allgemeine Beratungstheorie, eine allgemeine Therapietheorie zu entwickeln, wo sich verschiedene Modelle drin integrieren. Und was ich das Spannende finde, man könnte mal überlegen, weil die Transaktionsanalyse hat ja so eine integrative Seite, biografisch, verhaltensmäßig, systemisch, humanistisch, wie weit die da tatsächlich auch Ideen mit einbringen kann. Und ich sehe auch darin die, jetzt will ich es auch mal verschärfen, die einzige Chance für Schulen heute zu überleben, aus der Eigenständigkeit rauszugehen und sich mit anderen zu verbinden und in eine allgemeine Beratungstheorie beizutragen.
Dann lass uns doch mal, was verstehst du unter Schulen? Also was sind so die Schulen für die Zuhörer und Zuhörer, die da jetzt noch nicht so mit dieser ganzen Entwicklung zu tun hatten?
Ja, alle psychologischen Ansätze, die mit Veränderung und Beratung zu tun haben, das reicht von Psychoanalyse über die anderen psychodynamischen Ansätze, über die Verhaltenstherapie oder Verhaltensmodifikation, die humanistischen Ansätze, systemisch, NLP bis zum Hypnosystemischen. Das ist im Grunde das Gesamtspektrum von psychologischer Seite her.
Okay. Rolf, was gehen dir durch den Kopf jetzt für eine allgemeine Beratungstheorie, die so ein breites Spektrum jetzt vereinigen könnte?
Ja, das ist eine schöne Idee. Erstmal denke ich, jetzt rein praktisch, man fängt vermutlich nicht so optimalerweise gleich schon sehr integrativ an, dass man erstmal einen Ansatz richtig lernt. So ähnlich wie wenn man einen Tunnel durch den Berg machen will, dann kann man nicht so nur mal ein bisschen anfangen, 10 Meter reinbohren, dann nimmt man eine neue Stelle und bohrt wieder 10 Meter rein. Da muss man irgendwo anfangen zu bohren, bis man auf der anderen Seite durch ist. Und da ist zum Beispiel die TA sehr gut geeignet, weil die eine sehr gute Trainings- und Ausbildungskultur hat, wo man wirklich auch mit den Selbsterfahrungen und Supervisionen wirklich lernen kann, was Beratung eigentlich ist. Und wenn man dann, sagen wir mal, nach 2, 3 Jahren auf der anderen Seite des Berges angekommen ist, dann ist gut, dass die TA so an alle, was der Günther eben sagte, ob das jetzt Gestalt oder Verhalten oder Psychoanalyse ist, gut anschlussfähig ist, dann kann man tingeln gehen, da kann man sich sehr integrativ neue Ideen, neue Methoden dranbauen. Und das ist bei der TA sehr gut möglich. Und das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Beitrag dabei auch.
Mhm. Günther, also mir geht noch die Frage durch den Kopf, dass ich das nicht missverstehe. Weil die Ansätze des Spektrums, die du genannt hast, waren alles so die psychologisch Orientierten. Du meinst jetzt in die allgemeine Beratungstheorie, die dir so vor Augen steht, noch nicht so gleich auch die fachberaterische, also Unternehmensberatung. So. Diese Fachberatung ist da ausgenommen oder meinst du, die gehört mit rein in eine allgemeine Beratungstheorie?
Ja, das kann man natürlich so zuschneiden oder so zuschneiden, aber ich glaube, dass eine Fachberatung, wenn jemand eine IT-Fachberatung für jemand anderes macht, dass das was fundamental Unterschiedliches ist von dem, wenn jemand ein persönliches Coaching kriegt zu verändertem Verhalten Mitarbeitern gegenüber. Ich glaube, das sollte von meinen Begriffen sollte man das an der Stelle nicht in einen Topf werfen. Das sollte man trennen voneinander.
Mhm. Ja. Die Spannweite von Beratung ist halt sehr groß, ne? Und das sind sehr große Unterschiede. Wobei bei allen stellt sich die Frage, was wirkt denn eigentlich in der Beratung? Ne? Und da ist vielleicht so eine allgemeine Theorie der Beratung ganz günstig, wenn man mal weiter forscht und sich damit auseinandersetzt, was wirkt denn eigentlich? Ne? Ist es die Idee? Ist es die Beziehung? Ist es der Prozess? Ist es die Selbsterfahrung? Was wirkt denn eigentlich? Ne? Und das ist so oft so implizit in den Ansätzen drin, aber so richtig ausgesprochen, geklärt und diskutiert ist es manchmal gar nicht so sehr. Die Systemiker, ne, die halten viel davon, dass halt die Idee, wenn die anschlussfähig ist, mal streuen, dass die Idee überzeugend ist, dass man als Berater auch Beratungsautorität aufbauen kann, wenn man halt gute Ideen entwickelt, die das Beratungssystem aufnehmen kann, ne? Also die es wirklich weiterbringen. Jemand, der sehr stark auf Beziehung betont ist, würde sagen, nee, es ist da noch eher die Beziehung, die wirklich in der Beratung hilft. Aber da merkt man schon die Unterschiede und das zu integrieren, das wäre schon eine große Aufgabe.
Mhm. Und ich habe so aus dem Anfang entnommen, Günther, dass so die Motivation war, weil sonst die Schulen untergehen würden. Also das ist ja eher so eine Motivation. Ich meine, ich kann viel Kräfte freisetzen. Aber was meinst du damit, dass die untergehen würden, die Schulen? Also zu der ich jetzt die TA auch zählen würde als eine dieser Schulen.
Naja, es gibt mittlerweile unendlich viele. Auf TA bezogen, TA war früher bei so Rankings unter den ersten 8 Therapiemethoden wurde das erwähnt, ne? Oder in der Psychologie heute ein Artikel dann dazu, wenn die vorgestellt worden ist, heute nicht mehr. So TA ist so auf Platz 14, 15 abgerutscht und auch der Marktanteil von TA an den Beratungsweiterbildungen und sowas ist gesunken. Also die TA hat immer noch in Deutschland ein gewisses Wachstum an Mitgliedern und sowas, aber relativ zu der Größe des Marktes, wie der sich entwickelt hat, ist der relative Marktanteil der Transaktionsanalyse bezüglich Ausbildung ist gesunken. Mhm. Und da muss man sich natürlich überlegen, woran das liegt. Und eine der Aspekte, woran das liegt, ist tatsächlich, dass so eine isolierte Schule mit relativ eigener Sprache, die wie ein Dialekt nur für die Leute im Grunde verständlich ist, die aus dieser Schule kommen, hat es ungeheuer schwer. Mhm. Ein zweiter Aspekt ist, man kann das im Psychotherapie-Sektor sehen, da ist ja jetzt dieses Studium für Psychotherapie eingeführt worden. Das heißt, du hast diese Akademisierungstendenz. Ja. Ne? Psychotherapie wird nicht mehr gelernt in Zukunft an freien Instituten. Da gehen ganz viele, viele Institute dran kaputt. Sondern es wird neben dem klassischen Psychologiestudium ja jetzt ein Psychotherapiestudium geben, wo du schon eine integrierte Form von Therapie lernst. An diesem Teil der Akademisierung des, wenn ich mal Therapie unter einem ganz weiten Beratungsbegriff noch runterfasse, da hat man diese Entwicklung ja schon vollzogen. Und im Coaching-Bereich hat man es im Übrigen ähnlich, hat man auch dieses Akademisierungsthema, dass die Universitäten das an sich ziehen.
Dass die Schulen werden nicht in den Universitäten jetzt akademisiert, sondern deine Beobachtung ist in den akademisierten Ausbildungsgängen für Psychotherapie wird schon integrativ und damit Schulen losgelöst gearbeitet.
Ja, da darf das einen Baustein vielleicht bilden, aber nicht, wie es in der TA-Ausbildung klassischerweise ist, dass
reine TA ausgebildet wird. Ja. Ich meine, das ist ähnlich in der Mediation. Das beobachte ich da auch, obwohl das natürlich eine viel jüngere und viel weniger akademisierte Thematik ist als Psychotherapie, aber auch dort ist die Tendenz so, dass die Ausbildungen an Hochschulen verstärkt stattfinden und die privaten Institute eher nicht davon profitieren. Also ja. Das ist ähnlich, ja.
Das ist klar, wobei es jetzt natürlich auch auf den Hochschulen darauf ankommt, wer ist der Professor, wer ist der Lehrstuhlinhaber, kommen die eher von Psychoanalyse oder eher von systemisch oder sonst woher. Auch da wird es Tendenzen geben, die schon ein bisschen schulenartig sind, wie das halt eine Universität macht. Aber es stimmt, der Versuch oder der Anspruch ist schon, möglichst vieles aufzugreifen, was so einigermaßen in den eigenen Ansatz passt. Ne? Ja. Aber jetzt ist die Frage, was diskutieren wir? Ne? Wo ist der Platz der TA dann oder was könnte der TA jetzt in diesem integrativen Ansatz sein?
Wir nehmen das mal.
Ja, und da wäre meine Idee schon, ja, die Respekt vor den Hochschulen und ich finde es insgesamt auch sehr gut, dass die Hochschulen sich das in dieser Weise annehmen. Aber dieser praxisnahe, supervisionsorientierte Ausbildungsansatz mit viel Selbsterfahrung, der wird nach meiner Erfahrung mit den Hochschulen häufig nicht so betont, eher so dieser kognitive Aspekt, wie man das denn so macht. Und da wäre schon ein Beitrag der TA, diese Lücke zu füllen, insbesondere wenn die Leute dann ein Diplom haben oder einen Master und dann in die Praxis gehen, dann brauchen sie häufig tatsächlich supervisionsartig noch mehr Hilfe, wie man denn in der Praxis wirklich eine gute Arbeit macht.
Na dann, genau, lasst uns ja mal mit der These arbeiten, dass das so eine Vereinheitlichung wird durch die Hochschulorientierung. Und ich also kann da auch gut mitgehen. Ne? Ich glaube auch, dass Studenten dann anders studieren werden, diese Form von Psychotherapie als Beispiel jetzt, und nicht so eingebunden in Schulendenken ist, sondern die ist schon freier. Das kann ich mir gut vorstellen. Und wenn wir das mal nehmen als Szenario, dann können wir jetzt sozusagen, haben wir die Vorarbeit geleistet, schauen, was bringt die TA dort ein? Was wird dort möglicherweise dann oder lohnenswerterweise beibehalten und aufgenommen werden?
Ich würde gerne noch was dazu sagen zu den Hochschulen. Ich glaube nicht, dass das, ich würde mich nicht so gerne bei den Hochschulen bedanken. Ich glaube, dass das eine einfache Markterweiterung bei denen ist, auch in diesen Markt da reinzugehen. Und Hochschulausbildungen für Coaching sind keineswegs, also aus meiner Sicht, ich werfe mich da mal vor, in irgendeiner Weise besser als privatwirtschaftlich organisierte, sondern werden wahrscheinlich aufgrund bestimmter Zwänge, die auch in Universitäten gelten, sehr viel Restriktionen unterliegen, ne, und einen wissenschaftlichen Schwerpunkt haben und so weiter und so fort. Und damit diese Praxisgeschichte, Rolf, da stimme ich dir vollkommen zu, ist ja bisher auch schon so zwangsweise außen vor halten. Ne? Warum müssen Mediziner ein praktisches Jahr machen heute, wenn die schon so und so viele Semester Medizin studiert haben? Ne? Also die verlagern ja auch diese Ausbildung dann nochmal eigentlich für die Praxis nach außen. Und das wird bei den Hochschulstudiengängen auch so sein. Zu der Frage, die du angesprochen hast, ich meine, ich bin ja optimistisch bezüglich der Transaktionsanalyse. Eigentlich, wenn wir als Transaktionsanalytiker unsere selbst geschaffenen Ketten mal abwerfen und anfangen, unsere Sprache zu verändern, unsere Konzepte anders zu benennen, unsere Konzepte mit den Konzepten von außen. Ich will mal ein Beispiel nennen, ob du die Skripttheorie ist in der Schematherapie, was ein Teil der im weitesten Sinne der kognitiven Verhaltenstherapie ist, bedeutend ausgearbeiteter als die transaktionsanalytische Skripttheorie. Wenn wir es schaffen, da zusammenzukommen und sagen, wir machen ja da was Ähnliches und an ähnlichen Fragestellungen, dann haben wir die Möglichkeit, auch mit unseren Sachen in das Allgemeine beizutragen. Ja, aber wir sind viel zu isoliert an den Stellen, sprachlich schon.
Okay. Ich gehe mal punktuell ein bisschen auf die andere Seite. Ne? Also die TA-Sprache, die da so genau definiert ist, zum Beispiel in der TA der Unterschied zwischen einem Retter, ne, der nicht wirklich die Autonomie des Klienten fördert, und einem Helfer, der das tut. Das ist der sprachliche Unterschied, der hat eine große Bedeutung in der TA. Und diese sehr starke Kontrastbildung hat auch ihre Vorteile. Aber um das zu verstehen, braucht man halt Termini Technici. Ne? Die sind jetzt noch relativ einfach. Also was die TA mit Retter, mit Helfer meint, das ist noch schnell zu verstehen. Aber da gebe ich Ihnen, Günther, vollkommen recht. Häufig ist die TA wirklich abgrenzend mit ihrer Sprache, um eher auch die eigene Identität zu fördern. Und das ist eher destruktiv, das stimmt.
Ja, aber wenn ich das mal aufgreife, dieses Retterhelfer, da zeigt sich schon, wie die TA eigene Sprachen, wenn du an die Flutkatastrophe jetzt denkst in Ahrweiler, und wo ist denn da, wer ist da ein Retter, wer ist ein Helfer? Da merkt man schon, dass diese Begriffsbildung in der Alltagssprache eine völlig andere ist, als in der TA oft verwandt. Ne, bei anderen Begriffen wie Symbiose oder auch Antreiber finden wir das ganz genauso. Da hat die TA irgendwie aus irgendwelchen Gründen eigene Begrifflichkeiten, die in der Normalsprache anders konnotiert sind, genommen.
Ja. Also, ich finde das ein gutes Beispiel, dass die Stärke, die die TA sich immer zuschreibt, dass sie stark an der Alltagssprache dran ist, dort nicht gegeben ist. Denn das, also da bin ich ganz bei dir, das kann man ohne TA-Ausbildung nicht verstehen, diese Unterscheidung, und sie ist auch im Alltag nicht drin. Andererseits ist es aber auch typisch für eine Fachsprache und ist geradezu ein Beweis von Fachsprache, dass eben Begriffe nur in der Fachlichkeit verstanden werden, wenn man sich eben darauf eingelassen hat, also wenn man weiß, was es bedeutet. Und da ist die Unterscheidung ja in der Sache schon sehr hilfreich. Also da kann man sich jetzt überlegen, ob man jetzt andere Begriffe nimmt oder ob man schlichtweg klar dabei bleiben muss, naja, wir verwenden das so und unserer Fachlichkeit ist das dann auch verständlich. Das hat man in jeder Fachsprache. Also das Beispiel gibt es auch bei den Juristen, ne? Was weiß ich, das beliebte Wort ist immer grundsätzlich. Ne? Grundsätzlich ist das halt so. Versteht ein Jurist völlig anders als eine Alltagssprache. Ne? Der weiß ja ganz genau, dass es da Ausnahmen gibt. Ne? Sonst macht ein Grundsatz gar keinen Sinn, während in der Alltagssprache das eher so als absolut zu verstehen ist oder verstanden wird. Also da bin ich mir nicht sicher.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist ja, sagen wir mal, die Resonanztheorie von Hartmut Rosa, wenn wir die mal als Beispiel nehmen, die spricht viele Leute an, weil jeder irgendwie mit dem Begriff Resonanz irgendwas anfangen kann. Ja. Und wenn du dann genau hinguckst, hat Rosa diesen Begriff Resonanz äußerst spezifisch definiert und weit von meinem Empfinden auch weit von dem Alterssprachlichen entfernt. Also drum kommt man nicht drum. Aber für viele der TA-Begriffe gilt schon, dass sie eben nicht präzise definiert sind. Und deshalb, und das hat eine Riesenschwäche auf der anderen Seite, kann man sie auch nicht wissenschaftlich nachprüfen. Das heißt, wenn ich eine Untersuchung mache, sagen wir mal Konstruktvalidität von einzelnen TA-Konzepten erstmal zu validieren, komme ich in Riesenschwierigkeiten. Das fängt beim Ich-Zustandsmodell an und es gibt ja jetzt Forschung auch über die da von in Lüneburg über die Antreiber und so weiter. Das ist eine Riesenschwierigkeit, die TA-Begriffe, die so schön metaphorisch gefasst sind, wissenschaftlich umzusetzen. Da müssen wir aber hinkommen. Und das große Projekt, was jetzt über Metanoia-Institut in London läuft, geht genau in diese Richtung. Richtig saubere Operationalisierung der TA-Begriffe, sodass sie wissenschaftlich auch überprüft werden können.
Wobei, denke ich, da kann man einen Unterschied machen. Also Antreiber, denke ich, die sind weitgehend ganz gut definiert und die kann man vielleicht noch präziser fassen. Aber bei den Ich-Zuständen, da stellen sich mir sofort die Nackenhaare, denn das ist ja innerhalb der TA so ein großer Wirrwarr. Also wenn dort ein Institut jetzt eine präzise Definition rausgeben würde, dann wäre ich sehr erleichtert. Die Frage ist nur, haben wir dann in der TA irgendwie sowas, eine dogmatische Instanz, die jetzt sagt, das ist jetzt der Begriff der TA, den alle verwenden müssen, wäre auch eine Idee, ne? Aber das wäre ich sehr gespannt, ob die TA-Kultur sowas dann auch aushält.
Ja, aber ich meine, da wird die Schwäche auch, glaube ich, dieser Schulen deutlich, die sich halt jetzt die letzten Jahrzehnte so entwickelt haben, hauptsächlich in einem betriebswirtschaftlichen Klima und nicht in einem, sage ich mal, wissenschaftlichen oder akademischen Umfeld, dass die Dogmatisierung immer irgendwie in der Gefahr war, weil letztlich die Evidenzbasis fehlte, also die Daten und Zahlen und Fakten, an denen man die Modelle überprüfen konnte. Und da ist die TA genauso schwach wie auch andere. Schwach heißt nicht, dass sie gar nichts haben, aber es ist nicht so, dass es durchgreift auf alle Institute, auf alle Mitglieder, wenn mal doch irgendwo eine Studie mit einer gewissen Datengrundlage angefertigt wurde, Stichwort Antreiber, da hat man schon über lange Jahre hinweg Daten gesammelt und dann das Konzept daraus entwickelt. Aber es war mehr doch auch von wenigen Instituten, ohne dass man sich gegenseitig nach gleichen Standards auch überprüft hat. Und es ist eher ein Wuchern an Modellisierung gewesen, die halt so in den Köpfen der Transaktionsanalytiker stattgefunden hat, ohne, sage ich mal, nach wissenschaftlichen Regeln aufgenommene Zahlen, Daten, Fakten. Wage ich mich jetzt mal weit raus als These, aber
Wobei jetzt, Sascha, die Unterstellung ist ja, dass die TA wirklich so etwas machen könnte, wie jetzt eine wissenschaftliche Fundierung auf breiter Basis. Ne? Und da muss man einfach feststellen, dass wir als TA da meistens froh sind, dass wir sowas wie eine Evidenzerfahrung haben über Generationen oder sowas, die hat schon was. Ne? Aber ob wir da wirklich mit Universitäten konkurrieren können, die mit einem Haufen Doktoranden oder Studenten solche wissenschaftlichen, statistisch einwandfreien Untersuchungen durchführen können, das wage ich aber sehr zu bezweifeln. Ne? Haben die ganz einfach einen anderen Apparat, um diese Form von Wissenschaftlichkeit dann auch wirklich durchzuziehen.
Ja, aber das sind dann auch verschiedene Zielgruppen, verschiedene Aspekte, die da miteinander verbunden sind. Diese wissenschaftliche Nachprüfung, die muss nicht unbedingt eine Auswirkung jetzt direkt auf die Anwender von TA haben. Aber die wissenschaftliche Überprüfung ist zentral wichtig dafür, dass es eine Reputation für eine Anerkennung für die TA gibt. Und da dürfen wir auch in Deutschland nicht vernachlässigen, dass die Psychotherapie international für die psychologischen Methoden immer noch das Flaggschiff ist und nicht die Organisationsberatung. Und insofern, ich bin da nicht so skeptisch, Rolf, es gibt diese große Untersuchung, die jetzt in 3 europäischen Ländern stattfindet, in England, in Italien und in Deutschland, zur Effizienz der transaktionsanalytischen Psychotherapie. Ich denke, ich weiß nicht mehr, bei welcher Indikation, aber das wird schon gemacht. Dafür brauchst du dann ein Manual, wo diese TA-Geschichten wirklich genau definiert sind. Ob das jetzt für jeden, der TA nachher anwendet oder auch für den Kunden in diesem Viereck von Trainer, Staat oder öffentlicher Institution, Anwender und Kunden, ob das für jede dieser Gruppen eine Rolle spielt, aber es spielt für das Weiterleben der Transaktionsanalyse als Methode rein quantitativ in allen Ländern der Welt zurzeit eine Riesenrolle, dass diese Anknüpfung an diese Effizienzbasierung, an die Wissenschaft in irgendeiner Form gehalten wird. Sonst kannst du irgendwann den Laden dicht machen, wie es den NLP-Lern ja zum Teil auch schon geht. Mhm.
Also das sehe ich eigentlich auch positiv, also weil da sind die Wurzeln der TA schon noch nutzbar, dass solche gerade aus der experimentellen Psychologie kommende Versuche und Studien aufgesetzt werden können. Und da hat sich ja auch wirklich auch im nationalen Bereich, aber vor allen Dingen im internationalen Bereich viel getan. Ich glaube, dass dieser Weg auch dazu führt, und das ist eben schon der Vorteil, nach wissenschaftlichen Kriterien zu arbeiten, dass es dann leichter fällt, auch loszulassen von scheinbaren Erkenntnissen oder von Erkenntnissen, die sich nicht bestätigt haben. Und das gelingt bei einer, sage ich mal, eher so face-to-face oder generational aufgebauten Transformierung von Wissen, also dass die Lehrer dem Schüler das weitergeben, ohne dass jetzt nach überprüfbaren rationalen Kriterien mit Verfahrensabläufen und modellierten Prozessabläufen, dass das dann halt nicht so einfach ist. Es hat dann mehr was von Gruppenwissen, in das man aufgenommen wird. Und das hat eher, also das hat eher Glaubensaspekte, die dann fortführen.
Das ist richtig. Na, ich hätte da noch eine provokante These, ne? Also wenn wir uns fragen, was denn der Beitrag der TA so in der Gesamttheorie ist, dann ist es vielleicht wirklich die Seite, wo man diese scharfe, evidenzbasierte Psychologie und Wissenschaftlichkeit, dass man die auch relativiert und sagt, okay, also wir bilden Leute aus, dass sie in ihrer Arbeit Erfahrungen machen können, selber evaluieren und unsere Sicherheit eigentlich ist eher die Supervision, um zu sehen, dass jemand nicht in seiner eigenen Idee versinkt mit seinen Klienten, sondern wir brauchen ein Apparat, was wir auch haben mit den Examinern, mit den großen Boards oder so, wo wir halt also viele Experten haben, die sich gegenseitig überprüfen, ob sie jetzt irgendeine Lieblingsidee produzieren und dann auch scheinbare verifizieren oder ob wir sowas wie eine gemeinsame Evidenz-Evaluierung haben, die aber nicht voll wissenschaftlichen Kriterien immer folgt, die halt einen anderen Weg ist, ne, der auch wirklich nicht der Mainstream ist, der bei in sich auch legitim ist und seinen Charme hat. Ne? Das wäre schon zu überlegen.
Also das finde ich auch den Hinweis, dass diese Praxis der Beratung und zwar oder Praxis der Supervision von Beratungen, dass das ein starkes Element ist und auch sicherlich anders nochmal als die Studien jetzt, die zu Modellen führen sollen und Konzepte, sondern eher, wie organisiert man die Praxis der Beratung? Und da, glaube ich, hat die TA auch mit ihrer Größe, aber vor allen Dingen mit ihrer langen Tradition tatsächlich viel Erfahrung einzubringen. Also gerade weil sie ja wirklich die, ich nenne sie ja für mich immer so die alte Tante der Beratungsverfahren, so ein bisschen angelehnt an die SPD, aber auch da kreuzen, da spalten sich jetzt die Weggabelungen. Aber das haben wenig andere Schulen, wenn man es mal so sehen will, mit den Schulen, die so viel konzentrierte Beratungserfahrung auch einbringen können in eine allgemeine Theorie oder allgemeine Praxis von Beratung.
Das Spannende ist ja, es gibt ja genügend Untersuchungen, was in Therapie und Beratung wirkt, also welche Wirkungsfaktoren es gibt. Und da ist ja ziemlich übereinstimmend, dass die Methode mit 15% relativ wenig Wirkung, also wenig Faktor Ladequalität hat, also um das mal so auszudrücken. Wohingegen die Beziehung etwa 30-35% ausmacht. Und ich glaube, dass wir in unserem Ausbildungssystem, was wir haben, gar nicht so sehr TA schulen und trainieren, sondern diese Form von Beziehungsqualität. Das heißt also, ob jetzt jemand das Ich-Zustandsmodell verstanden hat oder nicht, ist überhaupt nicht entscheidend, wenn der in der Lage ist, in eine gute Beziehungsqualität. Und ich glaube, dass wir das jedenfalls mit den langen Ausbildungen auf die 5 Jahre hin, jetzt mal so CTA-Beispiel, gewährleisten. Und wir prüfen ja bekanntlich nachher auch in der Prüfung auch nicht so sehr, wie jetzt jemand irgendwie die, jedenfalls in der CTA-Prüfung, wie er diese Konzepte im Einzelnen kann, sondern wir prüfen ja sehr stark, wie ist er in seiner Beziehungsqualität dem Klienten gegenüber. Mhm. Und das wird dann von 4 Leuten noch gegengecheckt, die genau auf diese Aspekte drauf gucken. Das sind in den Skalen sind fast immer nur Beziehungsaspekte drin. Das heißt, wir prüfen gar nicht aus meiner Sicht jetzt im strengen Sinne TA-Modelle, sondern wir prüfen Beziehungsqualität. Und das, denke ich, ist eine gute Sache. Deshalb halte ich im Grunde unser Ausbildungs- und Zertifizierungssystem von der Qualität her als Produktlinie bedeutend stärker als die Einzelmodelle, die die TA zu bieten hat, wenn man das mal vergleichen kann. Ja.
Also ich meine, das ist aber so, also wenn ich die Beobachtung richtig habe, ja eher entgegen dem Zeitgeist und dem Trend, die ja nach kurzen Ausbildungsgängen zu rufen scheint, mit frühzeitiger Praxiserfahrung und dann ständiger Supervision, aber nicht mehr diese langen Ausbildungsgänge, die ja eher herrühren aus den Psychotherapie-Ausbildungen bisher, ne? So, wo man meistens 10 Jahre oder 5 Jahre sich ausbilden lassen muss, ehe man dann sozusagen losgelassen wird. Also ich finde, ist ja wie ein Studium auch nochmal, das ist ja auch so. Also als Jurist kommt es ja auch erst nach 7 Jahren mal mit Mandanten in Kontakt.
Ja, aber da möchte ich zu meinem Bild vom Anfang wiederkommen mit dem Tunnel durch den Berg. Ne? Also es ist schon wichtig, wenn man jetzt Berater sein will, Psychotherapeut natürlich ganz genauso. Das ist eine spezielle Art, in der Welt zu sein, sage ich jetzt schon ein bisschen blumig. Ne? Mhm. Und diese Art, in der Welt zu sein, also sowas wie eine Berateridentität zu haben, die gibt es nicht so leicht. Und die kriegt man eher durch Supervision und wirklich durch ständige Supervision. Wie baue ich Kontakt mit dem Klienten auf? Was denke ich dabei? Wie reflektiere ich mich selber? Wie sehe ich mir selber zu? Das ist die eigentliche Schwierigkeit. Wenn ich das geschafft habe, nach 1, 2, 3, 4, 5 Jahren, okay, dann kann ich beliebig viele Konzepte kognitiv dran peppen und dann kann ich mich wirklich integrativ erweitern. Aber ohne diese Grundlage wird dieses eklektische da mal ein Konzept wird nicht wirklich wirken. Ich kriege damit keine wirklich gute Berateridentität zusammen, wäre meine Meinung.
Das finde ich einen interessanten Aspekt, dass man gar nicht so sehr das Fachliche lernt, was man dann beraten will, ne? Also was weiß ich, der jahrelange Leistungssportler wird dann später Trainer und Berater in seinem Leistungssegment und erfahrene Manager geben dann ihr Wissen weiter als Berater, sondern dass das tatsächlich nochmal eine ganz eigene Identität und eigene Profession ist, sich sozusagen allgemeiner Beraterberuf zu erlernen und dann erst sozusagen die Fachkompetenzen wieder eine Rolle spielen.
Ja, ne? Und wenn du sagst, die Beziehung ist so wichtig, ne? Ich würde eher reden von offener Präsenz, ne? Das ist auch nicht sehr gut definiert und nicht gut definierbar. Aber die offene Präsenz im Angesicht des Klienten und nicht so sehr jetzt, welche Schublade ziehe ich jetzt mit welcher Methode, die ist es doch letztendlich, die beim Klienten es ermöglicht, dass er frei von sich redet und aufnahmefähig ist. Und das ist kein Konzept, oder Virginia Satir würde sagen, this is simple, but not easy. Und so simpel wie es ist, das kann man wirklich in einer Vorlesung, kann man sowas verkünden, aber das zu wirklich zu lernen und zu integrieren in die eigene Person, das dauert, ne? Und das braucht Supervision.
Ja, die alte TA-Vorstellung der Ausbildung war ja so, dass du, um dorthin zu kommen, zu dieser professionellen Identität des Therapeuten oder Beraters oder Präsenz, wie du es nennst, Rolf, dass du da erstmal deinen alten persönlichen Müll, den du mit dir rumträgst, erstmal entsorgst, beseitigst oder in irgendeiner Weise konstruktiv ummünzt, um dorthin zu kommen, und dass das eben die Zeit braucht.
Exakt.
Ich glaube aber, Sascha, zu dem, was du sagst, ich glaube, dass es richtig ist, dass die Zeiten heute verkürzt werden. Es geht aber nicht darum, glaube ich, dann wirklich, da viele Leute können heute auch Ausbildungen machen, nehmen wir mal Coaching, Weiterbildungen oder so, die haben dann in irgendeiner Weise ein paar Grundlagen und so einen Identitätszipfel des Coaches auch erwischt. Wenn die dann aber nicht in Supervision bleiben, so, der Rolf hat das ja schön beschrieben, dass es so ein langfristiger Begleitungsprozess dann auch ist, wird da draus auch nichts, ne?
Ja, also kann ich bestätigen, absolut. Also geht mir ja, ne? Wir machen ja zusammen eine Coaching-Ausbildung. Und so sehr ich in Mediation jetzt schon Ausbildungen über lange Jahre gemacht habe, merke ich, wie anders es ist, eine Coaching-Ausbildung aufzubauen und durchzuführen. Also selbst da, wo ich dachte, naja, Konflikt-Coaching, eine Seite, die sozusagen im Konflikt ist, da kann ich schon auch beraterisch tätig sein. Aber das in eine Form von Ausbildung zu bringen, merke ich, dass meine Erfahrungen aus Mediationsausbildungen wirklich nur einen ganz kleinen Baustein sind. Also darüber bin ich am meisten erstaunt, jetzt so über die Zeit, wo wir diese Ausbildung begonnen haben. Also das ist wirklich echt nochmal ein ganz eigener Zugang zu Beratung auch.
Genau. Das, was du jetzt sagst, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Also es verdeutlicht ja auch, wir haben ja heute das Thema allgemeine Beratungstheorie, oder gibt es sowas, das ist ja eben auch schon mal gesagt worden, dass man das differenziert sehen muss. Ich glaube, dass die professionelle Identität des Mediators zwar Überschneidungen mit einer professionellen Identität eines Coaches hat, aber dass es auch sehr, sehr große Unterschiede
absolut
gibt, genauso wie es zwischen einem professionellen Coach und einem Psychotherapeuten Überschneidungen gibt, aber auch sehr, sehr große Unterschiede. Ne?
Ja, d'accord, absolut.
Ja. Aber nun bin ich keine Experte in Mediation, ne? Aber ich glaube auch in der Mediation braucht ein Mediator diese Art von Präsenz, sich jetzt für ein Tool zu entscheiden oder für ein Vorgehen zu entscheiden oder sowas. Und das kann man nicht aus dem Lehrbuch ziehen. Und da braucht er wirklich die Erfahrung und die Präsenz, die Intuition jetzt zu sagen, jetzt machen wir das. Und hoffentlich trifft das, dass es wirklich was jetzt wirklich hilfreich ist. Ne? Und das ist schon eine Ähnlichkeit dann wieder. Ne?
Ja, ja. Naja, ich meine, das sind ja genau die Punkte, wo es sich wirklich lohnt, über eine allgemeine Beratungstheorie nachzudenken, die eben diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausarbeitet und bei der ich ja nicht den Sinn drin sehe, jetzt zu gucken, welches Konzept der TA passt da mit dazu. Ne? Also sollte man das Dramatreieck mit aufnehmen, aber nicht die Passivitätskonzepte, sondern wirklich solche Überschneidungspunkte unterschiedlicher Beratungssettings herausschälen und aber eben auch die Unterschiede deutlich machen. Und da würde ich nochmal so zu dem Ausgangspunkt, ne? Du, Günther, hast es ja betont, dass das eher so eine Notwendigkeit ist, wenn man diese Schätze der TA-Gesellschaft und Historie bewahren will, dass das dann ein Ausweg ist, weil eben doch viele andere Schulen, als Beispiel NLP, da eher in die allgemeine Versenkung sich verabschieden. Gibt es denn Schulen oder siehst du Tendenzen, die nicht in diesen Nöten sind? Also heute scheint man ja alles systemisch sein zu müssen, damit man überhaupt wahrgenommen wird am Beratungsmarkt. Trifft das für alle Schulen zu oder ist es jetzt eher so ein Ausweg für die Transaktionsanalyse?
Ich meine, zu dem Thema systemisch muss man noch sagen, ja. Systemisch ist ein sehr deutsches Phänomen. Ne? Mhm. Also in Amerika würden sich wenig Leute systemische Berater oder erst recht nicht systemische Therapeuten nennen. Mhm. Eben gar nicht auf die Idee. Das ist was Deutsches, vielleicht auch noch Österreich, Schweiz, weiß ich nicht, deutschsprachig. In England ist man da auch schon sehr, sehr zurückhaltend. Irgendwie dieser systemische Boom, das ist was Deutsches. Ne? Mhm. Das hat man ja daran gesehen, ich weiß nicht, ob ihr dieses Buch da Contextual TA dann mitgekriegt habt, was in England erschienen ist, jetzt ein neues, wo die eher so kontextbezogene Arbeit, also raus aus der vertikalen Orientierung auf eigene Biografie hin zu einer horizontalen Orientierung, wie bist du aktuell in Kontexte eingebunden, welche Einflüsse haben die auf dich, ne? Also die sind schon von der Begrifflichkeit da anders. Die würden das nicht systemisch nennen. In Deutschland ist systemisch natürlich sehr en vogue. Seit letztem Jahr gibt es diese Zulassung für systemische Psychotherapie als vierte Methode nach Psychoanalyse, Tiefenpsychologie und Verhaltenstherapie. Hat keine andere Methode bisher geschafft, selbst die GT nicht, die da viel vorzuweisen hat an Evidenz.
Gestalttherapie.
Haben es geschafft, ja. Das ist natürlich dadurch, wenn du das Flaggschiff Psychotherapie hast in einem Land, dann zieht das die anderen Sachen auch nach sich. Mhm. In akademischen Kreisen ist das wirklich zentral und leider, ich habe eben auch Kritik an diesen akademischen Stimmen, die ungeheuer stark. Es gibt keine Kommission, die irgendwas entscheidet über Zulassung und so, die nicht von Professoren von Universitäten besetzt ist. Ne? Also sind die Krähen unter sich. Ne? Also.
Ja. Aber vielleicht müssen wir da einen Aspekt berücksichtigen, der jetzt noch nicht zur Sprache kam. Und das ist die Gehirnforschung. Ne? Also wie funktioniert das Ich? Ne? Wie etabliert sich das? Ne? Wie relativiert sich das? Wo kommt es überhaupt her? Das ist ja alles, wie sagen wir, psychogemäßig nicht so furchtbar neu, ne? Aber es hat eine ganz andere Relevanz und auch eine Relevanz, dass man sich überlegt, ja, wenn das Gehirn so und so funktioniert und das Ich so und so zustande kommt, Wie stark ist dann die Prägung durch die Vergangenheit? Ist sie überhaupt so stark, wie wir immer gedacht haben, oder ist die anders? Oder der Kontext zum Beispiel, der hat jetzt auch in der Ich-Forschung, kriegt eine ganz andere Bedeutung. Haben wir auch schon ein bisschen gewusst. Aber diese Tendenzen, die gehen jetzt ineinander, ne? Die Schulen und die Gehirnforschung und was allgemein gerade eben gesellschaftlich, Psycholog und diskutiert wird. Ne? Also, und das ist schon ein interessanter Mix.
Das verstehe ich nicht ganz. Also meinst du jetzt, dass dort sozusagen die systemischen Denkansätze mehr Einfluss haben, weil sie sozusagen dieses Denken von wie arbeitet das Gehirn beeinflusst haben und dadurch ja Wirksamkeit haben in den neuen neuronalen Wissenschaften oder wieso ist die Systemtheorie da oder das Systemische damit irgendwie in Verbindung gebracht?
Ein wichtiger Teil des Systemischen üblicherweise ist der Konstruktivismus, ne? Und der wird einfach jetzt durch die Gehirnforschung, wie das funktioniert, und wird das sehr bestätigt. Und das ist natürlich dann eine Grundlage, wo man alle Schulen und so darauf erstmal dran messen, inwieweit die in der Lage sind, diese konstruktivistischen Erkenntnisse einzubinden und auch die Wichtigkeit des Kontextes, ne, okay, also einzubinden. So wie in der modernen Physik redet man eher inzwischen von Wechselwirkungen, die, wenn irgendwo stabile Teilchen erzeugen, ne, also man kehrt die Sichtweise um. Und auch in der Psychologie, da ist vielleicht hier gar nicht so schlecht, es ist immer interessant, überhaupt die Wechselwirkungen, ne, zwischen Menschen, zwischen Systemen, zwischen der Kontext und der Person und so. Und diese Wechselwirkungen in den Fokus zu nehmen, wird dann auch auf Auswirkungen haben auf die Beratungsansätze.
Also das heißt sozusagen, Neurowissenschaftler haben jetzt mit gestalttherapeutischen Erkenntnissen zu Menschen wenig anfangen können, aber mit den systemtheoretisch fundierten Modellen konnten sie sehr viel anfangen und konnten da sich bestätigen oder in Wechselwirkung die Erkenntnisse aufbauen. Und dadurch hat systemisches Denken jetzt auch diese Anerkennung gewonnen und hat diese Wirksamkeit im akademischen und psychotherapeutischen.
Ja, ich meine, das finde ich interessant. Eigentlich zwei Stränge. Das ist ja wie immer so, in der Neuroforschung gibt es zwei Stränge. Der eine Strang ist der jetzt beschrieben worden ist, dass eigentlich Kontexte und aktuelle Systembedingungen für das Verhalten und Erleben von Menschen ungeheuer wichtig sind. Der zweite Strang ist der Strang der Traumatisierung. Das heißt also, Menschen, die Traumatisierungen erfahren haben, irgendwann in ihrem Leben haben quasi so einen Schalter umgeschlagen. Also da ist irgendwann mal eine Überschwemmung des Gehirns mit bestimmten Stoffen hat da stattgefunden, die auch sehr nachhaltig wirkt. Bei denen stimmt diese erste Theorie der Kontextbezogenheit nicht so stark, sondern die sind sehr stark durch den inneren Kontext bezogen. Das ist aber im Grunde die alte psychoanalytische Theorie, die auch in der transaktionsanalytischen Skripttheorie drinsteckt, dass frühes Erleben, frühe Entscheidungen uns später sehr prägen. Es stimmt auch für alle die Situationen, wo dieses Traumamoment drinsteckt, also eine Massivität von frühen Erlebnissen da war. Es stimmt aber, sagen wir mal, viele unserer Coaching-Herausforderungen, wo wir mit Menschen zusammenkommen, die heute jetzt irgendwie eine größere Führungsposition aufnehmen müssen. Da ist dieses Kramen in der Vergangenheit, ob da irgendwas war, was jetziges Verhalten vorbestimmt, baut eigentlich auf diesem Traumatisierungskonzept auf und ist für meine Begriffe an der Stelle, das müssen wir mal ganz deutlich sagen, wäre vom Coaching für mich ein Stück ein Kunst, Fehler so vorzugehen. Ne? Also, insofern, da muss man die Neuroforschung, die hat genau die zwei Stränge heute. Das weiß ich so aus dieser Resilienzgeschichte, da spielt es nämlich auch eine Riesenrolle.
Ja, aber das wäre was Integratives, was notwendig wäre, diese zwei Stränge. Ne? Und ich entsinne mich an ein Coaching, wo es wirklich sehr stark um Kontext und sonst was alles ging, von einem doch einem sehr wichtigen Menschen, wo mit einmal punktuell, ohne darauf jetzt mit der Lupe drauf zu gucken, so eine alte Sache mit einmal hochpeppen. Ne? Und dann ist gut, wenn der Coach auch mit so etwas umgehen kann, um dort wirklich hilfreich sein können. Also ich würde nicht den einen Strang ausschließen, aber der Vorrang hat natürlich erstmal der Kontextstrang und der Professionsstrang, das sehe ich auch.
Hm? Ja, und da sehe ich die Stärke der TA drin, Rolf, dass die TA beide Perspektiven.
Exakt. Ja,
Erst ich will noch nicht mal sagen, was ist eins und was ist zwei. Ne? Also insofern, dass das von Anfang an so geöffnet worden ist, in verschiedene Richtungen zu gucken. Also sowohl in dieser aktuelle Kontext oder aktuelle Vertragsbedingungen und so weiter und so fort. Genauso wie ist das jetzt vertikal biografisch in der einzelnen Person irgendwie unterlegt. Und das finde ich die große Stärke. Insofern bietet TA eigentlich von ihren verschiedenen Perspektiven so viel, was eine gute Grundlage auch für eine allgemeine Beratungstheorie sein könnte. Denn das haben andere wiederum nicht. Die sind nicht so stark in verschiedene Richtungen offen, vom Theoretischen her jedenfalls. Ich glaube aber, dass das ein bisschen auch meine eigene Sicht, das nochmal von TA ist. Ich glaube, dass viele TAler, und deshalb hat sich die systemische Sichtweise auch in Deutschland auch nicht durchgesetzt, in vielen Theater wirklich an diesem linearen Modell festhalten. Irgendwann ist mal was gewesen und das zeigt sich heute noch in der, und du musst die alte Wurzel unbedingt finden und behandeln und dann ändert sich heute was. Ich glaube, dass das eine Gewohnheit ist, die in der TA viel verbreiteter ist, als systemisches und kontextbezogenes.
Es wäre ja auch schön, wenn es so wäre. Also es wäre ja dann so schön einfach. Dann muss man einfach nur suchen und finden und dann hätte ich es.
Ja, das hat was Mechanistisches dann auch. Ne? Also wie wenn ein Auto, gibt seltsame Geräusche, da muss man finden, wo das seltsame Geräusch herkommt, dann repariert man es, dann läuft es wieder richtig. Ne? Mhm. Aber das wäre dieser mechanistische Ansatz wäre kein guter Beratungsansatz. Ne? Aber manchmal ist es halt so ein Punkt, das ist richtig. Aber jetzt vielleicht noch ein anderes Thema, zur TA, zur Stärke der TA. Also was mir immer auffällt, dass den TA-Lern eigentlich interventionsmäßig alles erlaubt ist. Ne? Also es gibt Schulen, da wird nur gespiegelt und gespiegelt und gespiegelt und man darf dem Klienten keine Meinung sagen, den darf man fast nicht konfrontieren oder so. Das geht alles in TA. Also interventionsmäßig haben wir ein riesiges Feld, da ist, solange es denn mit Respekt und guter Beziehung möglich ist, das zu inszenieren, ist eigentlich alles erlaubt. Ne? Und da haben wir keine Einigung. Deshalb sind wir auch gut anschlussfähig an alle Verfahren, die andere Interventionsmethoden haben, solange die denn in unsere Grundposition von okayness und das war alles das Schöne, auch Ethisches drauf haben, im reinpasst.
Ja, das würde sich decken, ne, mit dem Argument von vorhin, ne, dass wir also erstmal anschlussfähig auch an Fachberatungen sind und viele Fachberater sozusagen TA-Konzepte nutzen, weil es eben beziehungsorientierte Funktion hat und nicht so sehr die Interventionstechniken auf Wissenstransformation und Wissensübertragung ist. Also da sehe ich Parallelen, dass die TA dort ihre Wirksamkeit entfaltet in Beratungsprozessen auch von, sage ich jetzt mal, Nicht-Transaktionsanalytikern, die jetzt da irgendwie so eine große Identitätsausbildung hinter sich gebracht haben, sondern da in ihrer fachlichen Beratung von TA-Konzepten und von TA-Erfahrung profitieren. Also das ist meines Erachtens immer wieder so die Stärke von TA. Aber eben auch die Tragik, ne, dass es dann einfach so untergeht in allgemein gute Konzepte. So, und das haben ja TA-Konzepte tatsächlich geschafft, dass sie ausgegriffen haben, weit über die persönlichen Gruppenbildungsprozesse in der TA-Gesellschaft hinausgegangen sind und dann praktisch ein bisschen verloren wurde, was ja manchmal auch so eine Kränkung innerhalb von der TA-Community darstellt. Also wenn ich mir die Antreiber, die sind vorhin schon mal als Konzept gefallen, ne? Die sind in jeder guten Burnout-Präventionstherapie und Therapie dabei, ohne dass es sofort klar ist, jetzt das ist ein originär transaktionsanalytisches Konzept.
Ich würde nochmal gerne an Rolf anschließen und so an dem der Stelle, weil das diese Offenheit des Interventionshandelns, also unterscheiden wir uns ja zum Beispiel von der GT, also von der personenzentrierten Gesprächstherapie, wo ich glaube, dass die TA an solchen Stellen weniger ideologisch ist. Ne? The power is in the client. Also wir würden ja eher sagen, co-kreativ, the power is in the relationship. Also wir haben aber auch in der Transaktionsanalyse auch die Gefahr, in Ideologien reinzugehen, zum Beispiel bei dieser Okay-Okay-Geschichte, die ja eigentlich bedeutet, dass es Sinn macht, mit dem anderen in so einer Haltung umzugehen. Was aber nicht stimmt, ist dieser, was wiederum ideologisch ist, was man in der TA auch häufig findet, ist dieser Rückbezug auf Rousseau. Das heißt, dass der Mensch an sich okay ist. Und wenn der nicht durch Eltern und sonstige Figuren, Kontextbedingungen früh gestört wird, entwickelt er sich fantastisch und wunderbar. Das, an der Stelle habe ich ein stärker systemisches Menschenbild. Das heißt, der Mensch ist durch Kontextbedingungen gewachsen. Das heißt, das wissen wir ja von unserer deutschen Geschichte sehr gut. Menschen können je nach Kontext auch zu ganz, ganz bösen und schlimmen Reaktionen fähig sein. Also da auf so eine grundsätzliche Gutheit des Menschen zurückzugehen und diesen ganzen Schattenbereich, den auch der C.G. Jung benennt, einfach mal außer Acht zu lassen oder aus dem Menschen herauszudefinieren, ist für meine Begriffe ideologisch. Vielleicht ist das, was ich vertrete, ist natürlich auch ideologisch, aber das andere wäre für mich zu wenig erfahrungsbezogen. Das nenne ich ideologisch.
Ja, also das meine ich. Ne? Die Zahlen, Daten und Fakten bilden letztlich die Grundlage, damit man rauskommt aus der Frage, glaube ich das einfach nur und ist das schön zu glauben und mache ich aus der Idee eine Ideologie? Und das ist etwas, was zu wenig geschieht. Das geschehen ist, das glaube ich schon.
Ja, aber das war jetzt interessant, ne? Also müsste man ja mal probieren, ne? Also man könnte das ja mit dem Okay so definieren. Es hat sich einfach bewährt, auf den Klienten in einer Okay-Okay-Haltung zuzugehen und dem erstmal mit Respekt und zu vertrauen und sonst hier, ne? Wie der Mensch jetzt wirklich an sich ist oder sowas, das lassen wir mal außen vor. Und dass wir alle unsere Schattenseiten haben, wissen wir selber, selbst in der TA-Gesellschaft, absolut. Ne? Aber in diese Haltung auf Klienten zuzugehen, hat sich bewährt, rein konstruktivistisch. Ne? Ob das jetzt in der TA-Gesellschaft einen Aufschrei gibt oder nicht, bin ich nicht so sicher. Wahrscheinlich gibt es schon einen leichten Aufschrei oder dieses Gute an sich oder sowas ist irgendwie schon noch ein ideologisches Element wirklich, was drin ist. Stimmt.
Ja, und ich finde, das ist eine klare, gute Unterscheidung. Ne? Es ist ein praktikables Vorgehen und daher eine Empfehlung für einen Beratungsprozess als Instrument. Oder ist dahinter sozusagen eine Idee auch, die halt ideologisch vertreten wird und die dann auch gerettet werden muss. Und das hätte ja Auswirkungen auf den Beratungsprozess, wenn tatsächlich dieser Mensch dann eben nicht per se einfach gut ist und nur Gutes will, sondern eben auch störrisch oder sogar auch wirklich destruktive Anteile hat. Also wie entschuldige ich den, was für einen Reim mache ich mir darauf? Und da finde ich das schon sehr anziehend, dort realistischer ranzugehen. Also da bin ich ganz bei Günther, ne? Und kann das aber, Rolf, genauso als praktikable Idee vertreten, ja, damit lohnt es sich überhaupt erstmal Beratung zu beginnen, ne? Als wenn ich die Idee habe, der Mensch ist schlecht und ein Sündenfall schlechthin, ne? Dann brauche ich mit dieser Idee auch nicht großartig beratend arbeiten. Ja, Männer, wo hat uns das hingebracht? Transaktionsanalyse für eine allgemeine Beratungstheorie.
Also mir geht es ja so ein bisschen immer darum, die TA zu retten, muss ich ehrlich sagen. Ich
bin, und nicht zu helfen.
Zu retten. Ich habe einen positiven Begriff von retten, jetzt einen allgemeinsprachlichen, der mit der TA-Definition von retten jetzt nichts zu tun hat. sonst werden wir nämlich hilflose Helfer. Ne? Da haben wir den Begriff Helfer wieder anders definiert nach Schmidt-Bauer. Also ich denke, die TA hat viel Wertvolles zu bieten und riesig. Ich habe ja als Psychologiestudierter alle möglichen Ansätze kennengelernt und habe mich auch sehr intensiv mit anderen befasst. Und TA schneidet für mich immer noch richtig, richtig gut ab dabei. Aber es sind in der TA, was ich oft so bedauere, irgendwie Dinge eingebaut. Zum Beispiel diese sprachlichen Figuren sind oft sehr nett und eingängig, aber für wirklich eine wissenschaftliche Diskussion oft nicht zu gebrauchen. die enge Beziehungsorientierung in der Ausbildung zwischen Trainern und Auszubildenden halte ich auch für schlecht in der heutigen Zeit. Die schafft nämlich eine bestimmte Verbindung, dass Leute dann so ein fast mythisches Verhältnis zur Transaktionsanalyse kriegen. Dann begegnen sie denen dann später und dann finden die nur noch alles toll und sowas und haben jeglichen Abstand verloren dazu und sind nur noch begeistert und müssen sich auch immer nur von solchen Leuten umgeben, die genauso in dieser Haltung sind. Und also da sind Elemente drin, die man wirklich verändern muss, um diesen guten Grund zu erhalten. Also Sprache verändern, auf aktuelle Dinge, TA weiterentwickeln, raus aus dieser 101-Beschränkung, die ja bis in die TSDA-Prüfung gehalten wird, und auch dieses Beziehungsmoment zwischen Ausbildern und Trainees, was noch ein Relikt aus der Therapiezeit ist, für meine Begriffe, sollte aufgelöst werden und man müsste verpflichtet werden, zum Beispiel zu verschiedenen Ausbildern zu gehen und so weiter und so fort. Also ähnlich ein Credit Point System, um da aus so einem Symbiosen da rauszukommen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Dann kann TA sehr gut als Grundlage zu einer allgemeinen Beratungstheorie dienen. Das kann ja praktisch so aussehen, wenn es das mal gibt, wenn es mal ein Beratungsgesetz gibt oder so. Das passiert ja in manchen Ländern schon. In der Schweiz gibt es zum Beispiel sowas. Da kannst du TA-Ausbildung machen und dann machst du die höhere Fachprüfung zum Schweizer Berater vom Staat her. Und dann musst du auf die TA-Ausbildung nur noch ein paar Wochen draufsetzen als Allgemeinwissen und sowas. Und dann wirst du anerkannt als landesweiter Berater, schulenunabhängig. Ne? Und sowas in so ein System, das wird irgendwann in Deutschland auch kommen, in Österreich gibt es auch schon ein ähnliches System, da kann die TA reinkommen unter Umständen, wenn man sich gut anschlussfähig hält.
Okay, wow. Stimme ich völlig zu. Ich denke, was ein spezieller Punkt von der TA tatsächlich ist, also die wie bin ich Berater, ne? Wie bin ich Psychotherapeut, was macht das mit mir, was ist die Art und Weise, in der Welt zu sein, wenn man so ist. Und da haben wir viele gute Systeme, das hinzukriegen, was manchmal ein bisschen symbiotisch übertrieben ist in dieser Mentorenbeziehung, die übertrieben und dann nicht mehr gut ist. Aber da hätten wir etwas Wertvolles. Ne? Und wenn wir da eine klare Identität hätten und nicht zu sehr auf die Universitäten schielen, mit denen wir teilweise nicht gut konkurrieren können, da wäre eine Lücke, wo wir uns etablieren können, einen guten Beitrag liefern. Ne? Und ja, meine Hoffnung ist auch, dass die TA mal den alten Burn ein bisschen vergisst und wirklich guckt, was haben wir denn inzwischen Neues gelernt. Und daraus ein System baut, was unsere Stärken wirklich weiterbringt in die Zukunft. Und das wäre wirklich ein toller Beitrag der TA. Mhm.
Lieber Rolf, lieber Günther, vielen Dank. Also ich habe heute wirklich für mich ein paar Punkte und Fragen, aber auch Erkenntnisse genommen, die werden mich noch eine Weile beschäftigen. Also vor allen Dingen auch mit Blick, dass eben das Beraten heute selbst immer noch in einem Aufschwung ist, in einer Welt, die sich halt, ne, kontextbezogen halt vollkommen wandelt und gewandelt hat und vielleicht noch gar nicht so sehr klar sein muss, was muss unbedingt in die allgemeine Beratungstheorie rein, sondern diese wirklich fokussierte Beziehungsorientierung, das ist für mich schon jetzt ein wertvoller Gedanke. Der ist in der TA-Community und TA-Theorie gut ausgefeilt und mit viel Erfahrung besetzt. Vielen Dank für das Gespräch.
Ebenso.
Ebenso.
Bis zum nächsten Mal, sage ich, ne?
Okay.
Okay. Gut, mach's gut. Ich muss jetzt Wohnung streichen.
Ja, vielen Alles Dank, klar. Lieber Günther, lieber Wolf. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.